Deutschlandfunk, Marktplatz.
Der sich heute mit dem Auslandsschuljahr beschäftigt. Denn für viele Schülerinnen und Schüler ist das Highlight der Schulzeit, ein paar Monate oder ein ganzes Jahr lang in einem anderen Land zu verbringen. Wenn es gut läuft, kommt man mit vielen neuen Eindrücken, mit neuen Lebensplanungen und oft auch mit ganz neuem Selbstbewusstsein zurück nach Deutschland. Und viele sagen, dass sie ihr Leben lang vom Auslandsaufenthalt profitieren. So wie zum Beispiel Nicole Seifert. Sie ist 46 Jahre alt, sie arbeitet als Unternehmensberaterin in der Nähe von Münster und sie war Anfang der 1990er Jahre als Schülerin in Johannesburg.
Also ich habe in einer ganz anderen Familie gewohnt als in meiner Herkunftsfamilie. Also die wohnten in so einem reichen Vorort, hatten einen Pool im Garten, eine Haushälterin und sind irgendwie 3 bis 4 Mal die Woche abends essen gegangen. Also es war wirklich ein völlig anderes Leben als in meiner Familie. Im Dorf in Westfalen.
Nicole Seifert hat in Südafrika viel gelernt, sagt sie. Zum Beispiel, dass Schule ganz anders funktionieren kann als in Deutschland. Sie musste zum Beispiel eine Schuluniform tragen. Sie durfte die Lehrkräfte nicht mit Namen anreden. Und wer aufmüpfig war, der musste auch schon mal eine Stunde lang in der Ecke stehen. Sie auch. Mit all diesen Erfahrungen hat sie trotzdem auch enorm viel mitgenommen von ihrer Zeit in Südafrika.
Irgendwie habe ich da viel gelernt und es hat mir die Augen geöffnet, wie groß die Welt eigentlich ist und wie divers. Und es hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben in Bezug auf, was man sich eigentlich alles so zutrauen kann. Ne? So nach dem Motto, ach, wenn man das geschafft hat, dann schafft man auch irgendwie andere Dinge.
Fernweh, ein Auslandsschuljahr richtig planen, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch, ich freue mich, dass Sie dabei sind, denn wir möchten heute ganz viel klären, zum Beispiel, wie Familien einen passenden Anbieter finden, wenn die Kinder ein Schuljahr oder ein paar Monate im Ausland verbringen möchten. Wir möchten über Kosten sprechen und über Finanzierungsmöglichkeiten und natürlich auch über die Frage, was passiert, wenn man kurzfristig vom Vertrag zurücktreten möchte. Wegen Corona natürlich ein aktuelleres Thema denn je. Und jetzt möchte ich Ihnen die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns hier im Marktplatz diskutieren. Das ist einmal Dr. Michael Eckstein. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung. Die bietet unter anderem bundesweit Informationsmessen zum Thema Schüleraustausch an und er ist zugeschaltet aus Ahrensburg bei Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Mersch. Herzlichen alles Gute.
Dabei ist auch Emil Pfafferott. Er wohnt in Bielefeld und ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Organisation AFS Interkulturelle Begegnungen. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ich begrüße auch Julia Rehberg. Sie ist Juristin bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und wir haben auch dabei eine Familie, die Erfahrungen gemacht hat mit der Planung und der Durchführung eines Auslandsaufenthalts. Das ist einmal die Schülerin Melina Schierenbeck und ihre Mutter Lydia Skripalle. Sie können eben einen Einblick geben, was Familien alles beachten sollten. Und sie sind telefonisch zugeschaltet aus Twistringen in Niedersachsen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten
Morgen. Ja, jetzt möchten wir aber erstmal in die Diskussion starten und da würde ich gerne mit der Familie beginnen, also mit der Schülerin Melina und ihrer Mutter Lydia Skripalle, weil da ist die Erfahrung noch gar nicht so lange her. Melina, du bist 16 Jahre alt, du besuchst die 12. Klasse eines Gymnasiums und du hast einen Auslandsaufenthalt hinter dir. Du warst im vergangenen Jahr in den USA für 5 Monate. Und zwar, das ist das Besondere, glaube ich, zu einer Zeit, als Corona schon unser Leben bestimmt hat. Du hast dich aber trotzdem für diesen Auslandsaufenthalt entschieden. Vielleicht kannst du erst mal sagen, wo du warst, wo es genau dich hingeführt hat.
Genau, also ich war in dem amerikanischen Bundesstaat Indiana. Ich glaube, das ist jetzt nicht so bekannt. Daneben ist zum Beispiel Tennessee und Kentucky, das ist da ganz in der Nähe. Und da war ich in einer eher kleineren Stadt, die hatte um die 40.000 Einwohner, die aber direkt neben einer sehr großen Stadt lag mit um die 1 Million Einwohner.
Und welche ist das? Welches war die große Stadt?
Das war Louisville in Kentucky. Mhm. Also das war genau an der Grenze zwischen Indiana und Kentucky. Und da war ich eben bei einer Gastfamilie mit 2 Eltern und einer Gastschwester und auch einem Hund und einer Katze und bin da dann ganz normal zur Highschool gegangen, in die 11. Klasse da.
Das heißt, du hast irgendwann dir das vorgestellt, du möchtest gerne ins Ausland gehen, da war Corona wahrscheinlich noch nicht da, also als ihr so mit der Planung gestartet habt, oder? Wie war so die Situation, als ihr in die Planung eingestiegen seid?
Nee, also, dass ich das machen wollte, habe ich auf jeden Fall davor, also 2019 hatte ich schon die Idee. Und dann auch, als es mit der Bewerbung angefangen hat und so, war auch von Corona noch gar nicht die Rede. Deswegen war das am Ende dann ja auch total stressig, ob das jetzt überhaupt noch stattfindet oder nicht, weil wir damit ja alle auch gar nicht gerechnet haben.
Okay, also das war dann doch nochmal auf der Kippe. Es hat dann aber stattgefunden und du hast gesagt, es war so ein bisschen stressig. Was war denn da genau stressig? Also wie war das denn so im Vorfeld dann die Tage oder Wochen davor, als klar war oder unklar war, geht's los oder nicht?
Also es war vor allem schwierig, dass, also man brauchte einen Konsulattermin und es gab eben sehr wenige. Und zwischenzeitlich wurde das auch, also es wurde eben die ganze Zeit gesagt, dass man warten muss, ob es noch Termine gibt. Und wenn es keine gibt, dann kann es auch nicht stattfinden. Und wir haben eben jeden Tag dann geguckt, ob es dann Termine gibt. Und dann erst eine Woche oder 10 Tage ungefähr vor dem Flug waren wir dann erst bei dem Konsulat. Und bevor wir beim Konsulat waren, war das alles, also eher, es sah eher so aus, als hätte ich nicht fliegen können.
Also, dass du dann noch das Visum bekommst kurzfristig, deswegen ja. Wart ihr beim Konsulat, genau. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Corona. Du warst ja dann auch letztlich da vor Ort, bist da zur Schule gegangen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, wie du das erlebt hast, wie du das Leben dann vor Ort erlebt hast.
Genau, also das dort vor Ort fand ich auf jeden Fall total spannend. Also natürlich mit Corona, da waren ungefähr so die gleichen Richtlinien, sage ich mal. Also man musste auch in der Schule die Maske tragen. Aber in Amerika war eigentlich nie irgendein Lockdown oder so. Also die Läden waren eigentlich durchgehend offen, also da, wo ich war. Und das war auf jeden Fall total cool. Also ich war ja in meiner Gastfamilie und dann meine Gastschwester ist auch mit mir zusammen dann immer zur Schule gegangen. Und dann sind wir morgens immer mit dem Bus zusammengefahren und dann hatte ich eben Schule und war dann auch da im Volleyballverein und habe dann auch sehr schnell eigentlich, ich hatte meine ersten Freunde schon nach wenigen Tagen eigentlich, weil in Amerika das halt sehr üblich ist, dass sehr viele neue Leute zum neuen Schuljahr da sind und man dann super sich mit denen anfreunden kann. Und das ging alles eigentlich sehr schnell.
5 Monate wiederum sind ja kurz, also manche gehen ja auch 10 Monate oder noch länger ins Ausland. Würdest du sagen, es hat trotzdem gereicht? Also war dann auch schön, wieder zu Hause zu sein? Hättest du gerne noch ein bisschen drangehängt? Wie guckst du jetzt auch auf die Zeit mit ein bisschen Abstand? Du bist ja im Dezember letzten Jahres zurückgekommen, ne? Also jetzt haben wir ja schon, ist ja schon ein bisschen her, dass du wieder da bist.
Ja, also ich hatte halt leider nicht wirklich die Möglichkeit, 10 Monate zu bleiben, weil ich dann eben das Schuljahr hätte wiederholen müssen. Aber im Nachhinein fand ich eigentlich, dass 5 Monate auch ausreichend war, weil man hat, also ich war ja im Sommer da, also auch habe ich, sage ich mal, alle Temperaturen mitbekommen und ich bin auch im Sommer mit denen in den Urlaub gefahren und habe dann auch Thanksgiving war ich da und Weihnachten. Deswegen finde ich schon, dass ich so die wichtigen Anlässe, sage ich mal, auch in amerikanischer Variante dann kennengelernt habe. Und im Nachhinein, also ich habe auch von anderen Austauschschülern gehört, dass die auch eher kürzer gerne da geblieben wären, weil es zum Ende hin halt doch sehr lange wird.
Okay. Über dieses Thema Schuljahr wiederholen oder nicht, sprechen wir nachher nochmal. Frau Skripalli, ich würde Sie auch gerne mal fragen, wie das für Sie war. Also ich meine, Sie haben ja Ihre Tochter die ganze Zeit begleitet. Irgendwann kam der Wunsch auf, wie ja bei vielen, ich möchte ins Ausland gehen. Und dann muss man ja erstmal eine ganze Menge klären, also einen Anbieter finden und Ähnliches. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also wir haben im Internet geschaut und dann haben wir von 4 Anbietern uns Broschüren zuschicken lassen. Und die sind wir dann soweit durchgegangen. Für mich war eigentlich ziemlich schnell klar, dass USA sein soll. Man hätte ja auch woanders hinfliegen können.
Wir haben gerade ein kleines Problem mit der Leitung, glaube ich. Können Sie nochmal, genau, dass USA sein soll, das haben wir noch verstanden. Können Sie nochmal ansetzen und dann, wie es dann weiterging?
Dann haben wir ja die Informationen, diese Broschüren uns zuschicken lassen. Und da haben wir das uns alles durchgeguckt. Und dann fanden wir Ayusa nun am besten. Und da haben wir uns gemeldet und da ging es dann nun so weiter. Man muss, so Medina müsste dann noch so einen Englischtest machen und und auch Fragen beantworten. Da musste sie auch noch zu einer anderen Stelle. Da ist sie ja nach Bremen extra gefahren. Es soll geprüft werden, ob die Person auch geeignet ist. Mhm. So, ne? Englischsprachig und auch vom Typ her und so. Das hat sie dann auch hier alles gemacht. Und dann und von den Kosten her, also es wäre jetzt günstiger gewesen für ein Jahr beziehungsweise 10 Monate. Für 5 Monate war das halt verhältnismäßig teuer, weil ja der Flug musste ja bezahlt werden und das dann vielleicht zu einem Jahr dann ja verhältnisgünstiger. Ja, jedenfalls haben wir es dann für Ayusa dann nun uns beworben und die war ganz nett. Das war alles, ging auch alles ganz reibungslos.
Okay. Frau Skripalli, wir müssen ganz kurz unterbrechen mit Ihnen, weil wir nochmal die Leitung neu anwählen müssen. Wir haben da irgendwie so eine kleine Verzögerung drin. Wir sprechen gleich nochmal mit Ihnen weiter, ja? Herr Pfafferoth, ich würde so lange mal zu Ihnen gehen. Sie arbeiten ehrenamtlich für den Anbieter AFS. Und da ist ja die Frage, wie ist das im Moment überhaupt? Also ist eher die Anfrage zurückgegangen? Gibt es genauso viele Interessenten wie früher? Also gibt es da jetzt eher Bedenken wegen Corona? Oder gibt es schon viele Familien, viele Schülerinnen und Schüler, die doch den Schritt wagen, ins Ausland zu gehen?
Tatsächlich ist es für den kommenden Sommer und auch für den kommenden Winter, also die Ausreisen im Februar und Juni, August 2022, das Interesse deutlich gestiegen. Also wir sehen einen großen Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr und tatsächlich auch im Jahr davor, also im Vergleich zu Dezember 2019. Also ganz konkrete Zahlen im Vergleich zu vor 12 Monaten haben wir 200 Bewerberinnen mehr für den kommenden Sommer.
Okay.
Und wir haben auch schon mehr Programmteilnehmende, die fest im Programm sind.
Was gibt es denn zu beachten bei der Planung? Also man sagt ja immer, man soll so ein Jahr im Voraus anfangen mit der Planung. Ist das richtig oder ist das eher so der erste Gedanke, den man dann hat, dass man dann erstmal guckt, welche Austauschorganisation passt oder nicht? Also was würden Sie so sagen als Rahmen von der Planung bis zum Start?
Ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, wie groß oder klein das Nervenkostüm der Familien ist. Also ein Jahr ist immer gut mit viel Puffer, dann kommen auch alle Sachen Schritt für Schritt und nicht so auf einmal. Aber man muss dazu sagen, bei uns zum Beispiel könnte man sich auch noch im Februar bewerben, um dann im Juni auszureisen. Und da sprechen wir ja dann von weniger als 6 Monaten. Aber ja, sich ein Jahr im Voraus anzufangen, damit zu beschäftigen, sich unterschiedliche Anbieter anzuschauen und ja, dann mit dem Prozess zu starten, ist auf alle Fälle angenehmer, weil dann die Sachen eben Schritt für Schritt und mit längerer Vorlaufzeit kommen.
Sie haben gesagt, im Juni kann man noch starten. Ich weiß, man kann jetzt auch im Januar mit Ihnen starten. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitfenster, in denen man gehen kann. Also es muss nicht unbedingt August, September sein, dass das irgendwie kompatibel ist mit den Schuljahren, sondern es gibt dann schon unterschiedliche Zeitfenster, in denen man sich aufmachen kann ins Ausland.
Ja, schon. Juni war jetzt gerade nicht ganz richtig. Ab Juli gehen die ersten Programme los. Wir haben immer so genau dann die Zeiträume. Das ist natürlich ganz stark davon abhängig, wann in den entsprechenden Gastländern die Schule beginnt. Und für einige Länder in Lateinamerika ist das dann im Sommer eben schon relativ früh. Also zum Beispiel Costa Rica oder Paraguay, da sind die Ausreisen dann Ende Juli. Und für Länder in Europa, zum Beispiel Italien, da geht die Schule erst Anfang, Mitte September los. Das heißt, dann ist auch die Ausreise erst dann. Also es ist immer schon daran gekoppelt, wie es mit den Schuljahren und dem Schulbesuch dann funktioniert. Zum Beispiel für die sogenannte Winterausreise nach Japan findet der Abflug auch erst Ende März statt, weil das eben gar nicht anders gehen könnte mit dem Schulbesuch dann.
Und gibt es eine Empfehlung? Wir haben eben gehört, Melina war 5 Monate, wäre gerne 10 geblieben. Gibt es schon eine Empfehlung, dass man sagt, so lang wie möglich, also 10, 12 Monate, dass man auch wirklich die Chance hat, anzukommen? Oder ist es letztlich auch das, was man sich so selber vorstellt? Also ob es ein kurzer Aufenthalt ist oder ein längerer Aufenthalt. Gibt es da eine Empfehlung von Ihnen?
Also da würde ich mal aus Sicht eines ehemaligen Programmteilnehmenden sprechen, der ich ja auch bin. Und ich empfehle immer allen Schülerinnen und Schülern auf alle Fälle 10 Monate zu gehen, also ein ganzes Schuljahr. Ich finde schön, was Melina gesagt hat, dass sie die wichtigen Sachen mitgenommen hat. Und das stimmt natürlich, solche Sachen erlebt man auch. Aber einige Sachen, gerade langfristige, festigende Beziehungen, brauchen einfach Zeit. Und ich erlebe es ganz oft auf so Nachbereitungsseminaren, dass Schülerinnen und Schüler, die nur ein Schulhalbjahr gemacht haben, dann häufig auch sagen, ja, sie hätten doch gerne ein ganzes Jahr gemacht. Insofern probiere ich immer, alle Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich direkt für ein Schuljahr zu entscheiden. Aber eine direkte Empfehlung von uns gibt es da nicht. Da muss man einfach schauen. Melina hat die Schule angesprochen, wie es für einen persönlich passt. Und wir sagen immer, jede Austauscherfahrung ist so einzigartig, dass sie, egal wie lange sie dauert, total wertvoll ist.
Vielen Dank erstmal, Herr Eckstein. Wir haben jetzt mal einen Anbieter gehört, AFS. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern. Worauf kann ich denn achten bei der Auswahl des Anbieters? Gibt es da irgendwelche Faustregeln, dass ich da, ich weiß gar nicht, ob der Markt überhaupt auch unseriöse Anbieter bereithält, aber dass man einfach sagt, das ist wirklich eine gute Austauschorganisation. Gibt es da Kriterien?
Selbstverständlich gibt es Kriterien, wobei die sind nicht ganz so hart, wie wenn Sie eine Waschmaschine kaufen. Weil das natürlich eine Dienstleistung ist, die hat was auch mit persönlicher Zusammenarbeit und wie man miteinander zurechtkommt zu tun. Aber natürlich können Sie gucken, und das empfehlen wir auch sehr, mit wem habe ich es zu tun. In erster Linie geht es ja mal darum zu schauen, gibt es bei dieser Austauschorganisation die Fachkenntnis für das, was ich möchte. Dafür muss man vorher gucken, was man will. Sonst kauft man das, was gerade auf dem Ladentisch steht. Wenn ich also eine Idee habe, was ich möchte, dann kann ich gut fragen, welche Erfahrungen, welche Kenntnisse, auch welchen Rat gibst du mir? Und welche Unterstützung bei der Vorbereitung wie auch bei der Durchführung dieser Reise ins Ausland.
Denn Herr Eckstein, ich muss Sie auch mal kurz unterbrechen, weil bei Ihnen brummt die Leitung ehrlicherweise auch ein bisschen. Ich glaube, wir würden Sie auch gleich während der Nachrichten noch einmal anrufen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser zu verstehen. Es tut mir leid jetzt gerade für Sie. Aber ich glaube, dieses Brummen, das ist schon sehr dominant gerade. Also wir würden einfach das Gespräch auch gleich noch mal fortführen nach den Nachrichten und würden Sie einfach noch mal auf dem Handy gleich anrufen. Entschuldigung, dann gehe ich jetzt noch einmal zu Frau Rehbeck von der Verbraucherzentrale Hamburg. Wie gesagt, über die Anbieter sprechen wir gleich nochmal, was da Kriterien sind. Frau Rehbeck, eine ganz drängende Frage, die ja im Moment auch ist auch die Frage, oder die eigentlich immer ist, es kann immer was passieren, aber ist jetzt mit Corona vielleicht nochmal ein bisschen aktueller oder akuter. Was ist denn, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe und ich möchte von diesem Vertrag zurücktreten. Also ich habe mich für einen Anbieter entschieden, es steht alles fest, ich gehe für 5 bis 10 Monate oder wie lange auch immer ins Ausland und am Ende kommen mir Sorgen oder es gibt Gründe, dass ich die Reise abbrechen möchte. Also gibt es da irgendwas, worauf ich achten sollte bei Vertragsabschluss?
Ja, also die Frage, was passiert dann, ist natürlich nicht pauschal zu beantworten, weil es kommt ja auf den Grund an, warum ich nicht reisen möchte. Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, schon bei oder vor Vertragsschluss einmal zu gucken, wie die Regelungen sind, wenn ich aus persönlichen Gründen nicht reisen möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, oh nee, das ist mir jetzt alles zu unsicher, ich möchte jetzt lieber hier bleiben, es gibt aber eigentlich keinen objektiven Grund, sondern nur ein Gefühl, dann werde ich Stornokosten zahlen müssen. Und da sollte ich natürlich vorher wissen, wie hoch die sind. Ja? Ansonsten ist es natürlich wie immer bei Reisen, ist ja ähnlich wie bei Reisen, so, dass man sich mit dem Anbieter in Verbindung setzen sollte, wenn da irgendwelche Missklänge sind, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ob es da Lösungen gibt, ob vielleicht auch die Ängste genommen werden können. Ich muss dazu sagen, dass wir wirklich eigentlich keine Beschwerden im Zusammenhang mit Auslandsjahren haben, was ja eigentlich ganz positiv ist. Insofern scheint die Kommunikation ja auch ganz gut zu klappen. Wenn es natürlich so ist, dass die Reise nicht stattfinden kann, weil zum Beispiel ein Einreiseverbot besteht in das Land oder dergleichen, dann würde ich natürlich den gesamten Preis erstattet bekommen.
Okay, also das müsste dann aber vertraglich festgehalten werden oder ist das eigentlich selbstverständlich, dass man dann den Preis erstattet bekommt?
Nee, das ist selbstverständlich. Also wenn vor Ort die Reise erheblich erschwert ist, das ist ja das ganz normale Reiserecht, dann kann ich kostenfrei stornieren. Und das kommt dann natürlich auch darauf an, wie sind die Gegebenheiten dort, wo ich hinfahre, konkret.
Und wenn ich selbst zurücktreten möchte, dann muss es schon einen triftigen Grund haben. Also das haben Sie eben schon angesprochen, einfach, dass man sagt, ah, ich fühle mich da gerade so ein bisschen unsicher irgendwie, mir ist das nicht so ganz wohl, die Inzidenzen sind hoch oder ähnliches. Das wäre jetzt kein Grund, so eine Reise nicht anzutreten, oder?
Genau, wie gesagt, es muss eine erhebliche Beeinträchtigung vor Ort bestehen zum Reisezeitpunkt. Das ist der Grund, der mich dann zum kostenfreien Rücktritt berechtigt. Und hinzu kommt noch bei Gastschulaufenthalten, das ist eine Besonderheit. Also wenn ich 2 Wochen vor Abflug nicht die Familie genannt bekommen habe, dann besteht dieses Recht auch. Wobei das ja meistens der Fall ist, dass ich die Familie kenne, beziehungsweise vielleicht auch selber sage, egal, ich fliege trotzdem erstmal hin und dann gucken wir vor Ort. Auch diese Fälle gibt es ja sehr häufig.
Genau, und auch, dass ich die Familie kennenlerne und sage, oh, genau die Familie passt mir jetzt nicht so auf den ersten Blick, das geht auch nicht. Also man muss schon erstmal der Familie die Chance geben, dass man sich kennenlernt.
Genau, das sicherlich, aber wie gesagt, die muss mir eigentlich bis 2 Wochen, so ist es gesetzlich vorgesehen, vor Abflug bekannt sein.
Okay. Fernweh, ein Auslandsschuljahr richtig planen, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Am Mikrofon ist Britta Mersch und wir diskutieren mit Dr. Michael Eckstein. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung, mit Emil Pfafferoth, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Organisation AFS, mit Julia Rehberg, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hamburg und mit Melina Schierenbeck, Schülerin der 12. Klasse und ihrer Mutter Lydia Skripalle, die erzählen können, wie Familien den Schüleraustausch organisieren können. Ja, ein Auslandsschuljahr zu organisieren, das ist für alle Beteiligten eine aufregende Zeit. Eltern wollen natürlich den bestmöglichen Anbieter finden. Schülerinnen und Schüler wollen raus von zu Hause, neue Eindrücke gewinnen. Ja, und gucken dann natürlich erstmal, welches Zielland ist interessant. Und es gibt natürlich auch immer viele Fragezeichen, wie es dann vor Ort wohl werden wird. Um Jugendliche auf ihren Auslandsaufenthalt einzustimmen, veranstalten Anbieter wie AFS Vorbereitungsseminare, in denen dann alle möglichen Fragen gestellt werden können. Und am vergangenen Wochenende hat so ein Vorbereitungsseminar in Berlin stattgefunden, tatsächlich in Präsenz und natürlich mit strengen Hygienemaßnahmen. Anja Nils hat für uns zugehört.
Watashi no namae wa Liam des. Ich heiße Liam. Watashi wa Jugo Sai des. Also ich bin 15 Jahre alt.
Ein paar Brocken Japanisch spricht Liam bereits. Bald werden es sehr viel mehr werden, denn ab Januar wird der Zehntklässler aus Hamburg ein Schuljahr in Japan verbringen, wenn nicht Corona wieder dazwischen kommt. Das hofft auch die ebenfalls 15-jährige Alex aus Baden-Württemberg. Sie will im kommenden Jahr die Highschool in Oregon, USA besuchen.
Also es ist schon klar, dass halt immer irgendwas passieren kann, so, aber ich hoffe einfach mal jetzt das Beste, weil im Moment ist halt jetzt hier die Lage relativ kritisch. Ich weiß nicht, wie es drüben ist, aber ich hoffe einfach.
Fast ein Jahr lang fand kaum ein Schüleraustausch statt. Auslandsjahre oder Halbjahre wurden abgesagt, verschoben oder abgebrochen. Jetzt hat der Anbieter AFS wieder knapp 30 Jugendliche in Berlin versammelt, um sie auf ihre Auslandserfahrung vorzubereiten. Mara Eichmann, die als Schülerin selbst ein Schuljahr in Kanada verbracht hat, leitet das Seminar. Sie inszeniert kleine Rollenspiele, die auf das Leben in einem anderen Land vorbereiten sollen.
Also der erste Konflikt ist, du bist verärgert, dass deine beste Freundin nicht zu einer Essensverabredung zum Restaurant auftaucht und sich auch nicht meldet. Nach einer Stunde taucht sie dann schließlich doch auf. Was würdet ihr denn für Emotionen zeigen?
Ja, dass man halt sauer ist. Also ich finde das relativ respektlos, wenn man Verabredungen halt nicht einhält.
Es kommt natürlich auch darauf an, wieso die Person zu spät kommt. Je nachdem, ob es nachvollziehbar ist oder nicht, kann jedem passieren.
Von Costa Rica über Japan, Argentinien oder Australien bis zu Frankreich, Island, Dänemark oder der Schweiz sind viele Länder im Angebot. Die Beweggründe für die Wahl des Gastlandes sind dabei durchaus unterschiedlich, meint Farrell aus Leipzig.
Meine Mutter hat gesagt, du solltest vielleicht dahin, wo es warm ist und wo es Strände gibt, damit du tolle Fotos schicken kannst. Dann habe ich durchgeguckt und dann fand ich die von Costa Rica am schönsten. Dann habe ich mich da ein bisschen informiert und dann wurde es Costa Rica. Also an sich hätte ich 3 Jahre lang Spanisch gelernt im Unterricht. Ich kann es nur nicht.
Das wird sich ändern, denn seine Gasteltern sprechen nur Spanisch. Die 15-jährige Clara aus Augsburg hat ihre Gasteltern sogar schon kennengelernt, per Brief. Clara wird 5 Monate in einem Vorort von Dallas verbringen.
Ich hoffe halt, dass ich da einfach das Leben dort kennenlerne und vielleicht neue Freunde finde und natürlich mein Englisch verbessern. Und sie haben geschrieben, sie sind sehr laid back, also sehr entspannt, finde ich ganz gut. Und ich werde auch so 2 Gastschwestern haben und die eine reitet auch, was ich auch ganz gut finde, weil ich reite auch. Und dann können wir das vielleicht mal zusammen machen. Und einen Hund haben sie auch.
Auf andere Lebensweisen, Religionen und Alltagssituationen müsste man sich einlassen, betont Mara Eichmann. Dafür lerne man Selbstständigkeit und Toleranz. Sie selbst war in Kanada und konnte sich zunächst gar nicht vorstellen, mit ihrer Gastfamilie monatelang klarzukommen.
Das war bei mir zum Beispiel der Fall, dass meine Gastschwestern alle 3 Hockeyspielerinnen waren und ich mich da voll vor verschränkt habe, weil Hockey so gar nicht meins war. Und dann kam aber raus, das Eishockey und ich habe voll eine Leidenschaft irgendwie dafür entwickelt, auch mir die Eishockeyspiele anzugucken. Vielleicht lernt man ja genau dadurch dann ein neues Hobby kennen, was einem voll Spaß macht und was man dann sein Leben lang macht.
Mara Eichmann hat zu ihrer Gastfamilie immer noch engen Kontakt. In vielen Fällen bleiben Freundschaften fürs Leben. Im Januar geht es für die meisten hier jetzt endlich los.
Anja Nils war das über Jugendliche, die schon bald den Auslandsaufenthalt vor sich haben. Herr Eckstein, wir haben es gerade gehört, viele Länder waren dabei, Costa Rica, USA, Japan. Und wir haben ja eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wenn man anfängt, so einen Auslandsaufenthalt zu planen, einen Schüleraustausch. Man muss ja doch eine Menge Fragen erstmal für sich beantworten. Wohin überhaupt? Wie lange überhaupt? Wie finanziert man das? Also sind das jetzt erstmal so die Grundfragen, mit denen Familien sich an Sie wenden auch?
Das sind häufig die Fragen, vor allen Dingen sind das die praktischen Punkte. Wir empfehlen dann erstmal zu überlegen, was will ich denn als Ergebnis dieses Jahres erreichen. Wenn es darum geht, eine besonders attraktive Gegend kennenzulernen, also ein bisschen mehr das Touristische, ist das ein anderer Aspekt, als wenn es mir um eine besonders gute oder spezielle Ausbildung geht. Das sorgt dann auch dafür, dass man dann guckt, welches Land es werden soll. Die Bildungssysteme der Länder sind ja doch sehr unterschiedlich. Und das führt dann auch zu der Frage, in welches Land und in welche Art von Schule möchte ich denn gehen? Auch zu welcher Art von Gastfamilie zum Beispiel.
Und davon,
und wenn das klar ist, dann sortiert sich das recht schnell, weil nicht jedes Angebot in jedem Land zur Verfügung steht. Und dann kommt man auch sehr schnell auf die Unterschiede bei den Kosten.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also je nachdem, in welches Land man möchte, ich weiß nicht, das haben ja wahrscheinlich nicht alle Organisationen, alle Länder im Programm. Also da engt sich der Kreis schon so ein bisschen ein. Und dann kann man natürlich schon auf die Kosten gucken. Gibt es sowas, eine Faustregel, dass man sagt, also fünfstellig wird es auf jeden Fall, also dass man mindestens 10.000 Euro schon investieren muss, kann man das so grob sagen, mit Blick natürlich auch auf oben, je nachdem, wie lange es geht, dann der Auslandsaufenthalt?
Also die Größenordnung ist so, dass man sagen kann, es gibt Ziele und Länder und Programme, da kommen Sie mit unter 10.000 Euro gut hin. Die populären Ziele, denken Sie an Neuseeland oder sowas, da kommen Sie mit ganz anderen Größenordnungen dann an. Und ich kann aus eigener Erfahrung mit meinem Nachwuchs berichten, da sind sie eher an der Obergrenze. Und die Obergrenze, die ich da so kennengelernt habe, ist etwa 50.000 Euro für ein Jahr.
Wow, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und dann ist natürlich die Frage, ich meine, kann sich das grundsätzlich jeder leisten? Also gibt es da Stipendien oder muss schon einfach auch viel Geld da sein, dass man dem eigenen Kind das ermöglichen kann? Oder gibt es dann wirklich Möglichkeiten wie Stipendien, dass man sich auch solche Beträge finanzieren kann?
Also die Finanzierung eines Auslandsjahres ist vom Finanziellen her eigentlich fast immer möglich, wenn man denn bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben guckt. Das eine sind die Einnahmen. Unterstützungen gibt es vom Staat für alle. Dann gibt es so etwas wie Auslands-BAföG als Zuschuss vom Staat. Das hängt vom Einkommen der Eltern ab. Und es gibt die Möglichkeit, Stipendien zu bekommen. Das ist dann je nach Land und je nach Konstellation recht unterschiedlich mit den Stipendien. Der Hauptgewinn ist finanziell, dass man auch guckt, ein Angebot zu finden, das sowohl gut als auch günstig ist. Mhm. Und das führt ja auch dazu, dass es sehr große Unterschiede gibt, wohin viele junge Leute gehen. Bei den englischsprachigen Ländern ist es nicht nur, dass Amerika, also die USA, ein besonders attraktives Land sind, sondern das ist im Vergleich zu den anderen englischsprachigen Ländern auch relativ preisgünstig. Und sie haben dort sehr gute Chancen, Stipendien zu bekommen, weil das sehr stark gefördert wird.
Und die Stipendien kommen von Stiftungen oder wo kommen dann die Stipendien her? Also an wen kann ich mich dann wenden, wenn ich Interesse habe an einem Stipendium?
Also es gibt Stipendien von einem Teil der Austauschorganisationen. Es gibt Stipendien von staatlichen oder halbstaatlichen Stellen. Für die USA ist ein Stipendienprogramm bekannt, das relativ finanziell großzügig ist. Das bezahlt der Deutsche Bundestag, also die deutschen Steuerzahler. Und es gibt solche Institutionen wie wir. Das sind Stiftungen, die zum Beispiel die unabhängig von einzelnen Angeboten und unabhängig von einzelnen Anbietern das fördern, sodass sie also eine große Auswahl haben. Ne? Mhm, okay. Und die Möglichkeiten, Stipendien zu finden, hängen davon ab, wo will ich hingehen und auch wie lange mache ich das. Das wurde ja vorhin kurz angesprochen. Für Ganzjahresprogramme ist es häufig einfacher, Stipendien zu bekommen als für Halbjahresprogramme von solchen Institutionen.
Okay, also das muss man natürlich dann alles bedenken bei der Planung, weil ich glaube, das Stipendium kommt ja, nachdem man sich für ein Land entschieden hat und nicht davor, ob da die Chancen bestehen und ob man es gegebenenfalls sonst auch alleine stemmen könnte. Das sind dann natürlich
Überlegungen. Ja, vielleicht einen Hinweis noch. Also wenn man alles zusammennimmt, ich habe das mal ausgerechnet, also sowohl alle Einnahmemöglichkeiten, wenn Sie so wollen, Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, als auch bei den Ausgaben zu gucken, dann bleibt da für die Familie, wenn die Bedingungen so sind, ein Betrag, der sehr übersichtlich ist. Das ist dann weit unter 10.000 Euro. Allerdings setzt das voraus, dass man dann eben nicht die Variante nimmt, die möglichst viel kostet und dass man auf der anderen Seite sich auch um Stipendien kümmert.
Okay, aber es ist trotzdem für Familien ja mitunter auch eine Menge Geld, 10.000 Euro. Also das muss man natürlich dann überlegen, ob es da eine Mischfinanzierung gibt, ob das Kind vielleicht selbst ein bisschen mitarbeitet oder ähnliches, dass das stemmbar ist. Wir haben auch eine Anfrage von einem Hörer. Herr Egger ist in der Leitung aus Neuss. Guten Morgen, Herr Egger.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre Frage?
Also meine Frage ist ganz kurz. Also unsere Tochter geht in 2 Wochen, also fährt für ein halbes Jahr nach Amerika. Das ist alles wunderbar. Das Problem ist dabei, wir haben das auch verstanden, das Prinzip der Überantwortung, alles wunderbar, ist so gedacht und so gewollt. Es ist einerseits unsere Tochter Long-Covid, leidet an Long-Covid-Symptomen, ist geimpft, das ist alles sozusagen unsererseits erledigt, aber dort wird sie einer Familie zugeteilt, die sich nicht impfen lässt. Und das Problem also als Eltern hat man natürlich als Frage, wie weit muss dieser Akt der Überantwortung gehen, also dass man das so einfach hinnehmen muss, weil wir da unsererseits sehr, sehr vorsichtig sind, finde ich so ein bisschen grauwertig.
Sie meinen von der Organisation aus, also dass die Organisation eine Familie Ihnen vermittelt, die Impfung
ablehnt? Ja, aber die Organisation, die muss ja auch an rechtlichen Rahmenbedingungen halten, nehme ich mal stark an. Also die Frage ist, warum, also man zahlt alles richtig und begründet notwendig und so weiter, aber das geht mir persönlich jetzt ein bisschen weit, dass man da keine Mitsprache hat, ob man sozusagen, weil das ist halt, ist sicher jetzt derzeit ja, allenthalben diskutiert, ne? Wie weit ist das Ding? Aber muss man wirklich so weit gehen, dass man sagt, ja gut, bei uns, wir passen hier auf, wir würden hier das Umfeld sozusagen mehr im Auge behalten, aber wenn wir das überantwortet haben, durch die Agentur, da ist es uns egal, weil dann werden die das schon richten. Da habe ich viele Fragezeichen und da wäre meine Frage, ob es da Erkenntnisse gibt.
Frau Rehberg, wissen Sie, ob es da Erkenntnisse gibt? Ich meine, das ist natürlich jetzt auch gerade ein relativ neuer Fall. Ich weiß nicht, ob es da schon Anfragen bei Ihnen gab oder Urteile wahrscheinlich ja noch nicht. Das ist wahrscheinlich noch zu früh. Können Sie da was zu sagen zu diesem Fall?
Das ist ja wirklich jetzt ganz neu, diese Problematik. Und man würde ja, also da, worauf der Hörer hinaus will, ist ja im Prinzip, ob es ein Mangel ist oder ob man dann den Wechsel der Familie verlangen kann. Und das lässt sich sicherlich so pauschal nicht sagen und finde ich auch schwierig. Da kann man jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ja, ist auf jeden Fall so. Ich denke, man sollte mit der Organisation sprechen. Immer, ich halte da die Kommunikation für wirklich wesentlich, weil das finde ich wirklich schwierig einzuschätzen. Und da gibt es jetzt keine Voraussage zu sagen, nee, auf jeden Fall haben Sie da Rechte. Soweit würde ich nicht gehen.
Herr Egger, haben Sie denn schon Kontakt aufgenommen zu der Organisation? Also gab es da schon Rücksprache?
Das ist alles besprochen. Alles Ding. Also ich finde es ein bisschen rätselhaft, dass das sozusagen, dass das Weisheit letzter Schluss sein soll, weil ich das schon, ich finde es ein bisschen grau. Also mit der Organisation ist alles in Ordnung. Ja, nur da sind auch die Hände gebunden. Aber die Hände gebundenheit finde ich ein bisschen merkwürdig in dem Moment.
Also Sie meinen ganz grundsätzlich, dass Ihnen überhaupt Familien empfohlen werden oder dass Sie überhaupt in einer Familie?
Nein, das nicht. Man kann ja auch wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, ich möchte ja auch nicht meine Kinder bei Neonazis untergebracht haben, zum Beispiel. Ja, ich weiß, dieses Kästchen kann man wahrscheinlich nicht ankreuzen. Aber Sie verstehen, worauf ich hinaus. Ich halte es so ein bisschen für unausdiskutiert, was da möglich ist, aber berührt natürlich alle Diskussionen,
ja,
die auch in Deutschland.
Ja,
aber man gibt ja sein Kind weg als Überantwortungsvorgang und da sind offenbar derzeit keine Grenzen vorgesehen. Mhm. Das wollte ich so anmerken.
Ja.
Finde ich sehr merkwürdig und sozusagen persönlich natürlich auch ein bisschen belastend.
Ja, klar, verstehe ich absolut. Wird sie denn gehen? Also,
ja,
also so sie wird hinfahren und auch in die Familie?
Stand heute ja.
Auch in diese Familie? Oder
ja, es ist alternativlos. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Nicht? Also, ja, also man kann ja immer sagen, ich wähle vegan oder Fleisch oder irgendwas.
Ja.
Aber offenbar bei Impfen und Corona-Fragen nicht. Und das ist sicher rechtlich hochheikel,
ja, absolut.
Aber schon auch, wenn es einen betrifft, nicht ganz nur lustig.
Nee, natürlich nicht. Herr Pfafferoth, ich würde Sie gerne auch mal fragen, ich weiß nicht, ob Sie den Fall jetzt schon mal hatten bei AFS oder ob es da schon, sagen wir mal, von Ihnen auch Überlegungen gibt, wie Sie mit solchen Fällen umgehen. Ist Ihnen das jetzt schon mal begegnet bei AFS? Also diese Frage...
Also mir ist es...
Mir persönlich ist es nicht begegnet. Ich finde es gerade sehr spannend, das zu hören. Also ich höre auch zum ersten Mal davon, von diesen Überlegungen dann auch. Ich hatte damit jetzt selber noch nichts zu tun. Ich kann das total gut verstehen. Wir sind eben bei dem Großteil unserer Programme eigentlich bei allen Ländern so, dass wir auch überhaupt keinen Einfluss auf die Gastfamiliensuche bieten. Also Schülerinnen und Schüler und Familien haben eigentlich keinen Einfluss, die Region oder die Konstellation der Gastfamilie zu beeinflussen. Und das ist eigentlich so ein Grundsatz, den wir haben. Und da finde ich jetzt diese Thematik mit dem Impfen natürlich auch sehr spannend. Ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, selber da noch nicht so mit zu tun hatte. Wir aber ermutigen immer alle Schülerinnen und Schüler, die eben auch Bedenken haben, sich natürlich erstmal auf den Weg zu machen, sich vor Ort überhaupt nochmal einen wirklichen Eindruck zu machen, wie es ist, weil es häufig total schwer fällt, auch bei so einer Thematik, die offensichtlich scheint wie dem Thema Impfen, das von hier aus Deutschland überhaupt beurteilen zu können, wie sich das dann auswirkt.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, also genau. Ich meine, Familien mit Kindern stehen ja im Moment zum Beispiel vor der gleichen Frage. Ne? Verabreden Sie Ihre Kinder mit Eltern, die nicht geimpft sind und so? Da gibt es ja auch gerade Diskussionen. Ich weiß nicht, Herr Eckstein, haben Sie da, gab es da bei Ihnen auch mal Anfragen dazu? Ich meine, wie gesagt, das ist ja jetzt gerade ein Thema, was erst seit ein paar Monaten aufgetaucht ist. Also gab es da auch bei Ihnen in der Beratung mal Fragen, was so die Familien angeht? Ich meine, das geht ja vielleicht nicht nur ums Impfen, es gibt ja ganz grundsätzlich auch andere Dinge. Also sei es jemand, der kein Fleisch isst, soll in eine Familie, die Fleisch isst, etc. Also gibt es da nochmal, sind Ihnen da mal Fragen begegnet? Also wie Familien dann letztlich auch in ihren Grundsätzen zusammenpassen?
Also im Kern ist es so, dass für die Schüleraustauschprogramme unterschiedliche Möglichkeiten angeboten werden. Und das, was wir eben gehört haben, wie AFS damit umgeht, das sind die Programme, die so ausgelegt sind, dass die jungen Leute sich auf eine Überraschung auch einlassen. Wenn es dann elementar ist, dass man auf veganes Essen Wert legt oder auf dies oder das oder jenes, dann gibt es dafür andere Programme, Angebote. Da muss man sich nur im Klaren sein, wenn man das wirklich festgelegt haben will im Vertrag, dann muss man dafür etwas anderes auch bezahlen. Und das ist natürlich nicht jedem zu Anfang so klar. Die Sache mit Corona ist natürlich schon recht überraschend, denn ich hatte eigentlich so die Wahrnehmung, dass das nicht nur bei den Familien ein wichtiger Punkt ist, bei den Familien in Deutschland, sondern dass das auch in den USA, die ja Anforderungen an die Vorbereitung und Impfung von Schülern, die aus dem Ausland kommen, stellen, die sehr hoch sind, dass das dort dann auch so wahrgenommen wird. Aber gut, es ist so, dass in den USA ja die Schüler bei diesem Programm, was wir gerade gehört haben, von der amerikanischen Austauschorganisation ausgesucht werden. Und inwieweit da Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen, das scheint in diesem Fall wohl nicht so zu sein.
Ja, also,
es gibt aber Programmangebote, da kann man solche Sachen festlegen. Und natürlich ist es 14 Tage vorher dann ein Problem.
Ja.
Aber im Kern gibt es da sehr viele Möglichkeiten, das festzulegen. Es führt nur dann auch zu anderen Konditionen.
Ist vielleicht auch was, was jetzt in den Organisationen auch nochmal verstärkt diskutiert wird wahrscheinlich, wenn diese Fälle auftreten oder diese Nachfragen auftreten, dass da letztlich auch natürlich Familien auch zusammenkommen, wo es passt. Oder man vielleicht grundsätzlich auch sagt, wir nehmen nur Familien auf, die geimpft sind oder ähnliches. Das sind ja alles Möglichkeiten oder Entscheidungen, die getroffen werden können. Herr Egger, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein klein bisschen helfen zumindest. Ich hoffe auch, Ihre Tochter fühlt sich dann
wohl. Ich glaube, das wissen Sie ja selber.
Ja, nee, ist aber auf jeden Fall ein total spannender Punkt gewesen, wo, glaube ich, einfach aber im Moment gerade noch einfach ein paar Fragezeichen sind, die wir hier jetzt auch gar nicht klären können. Aber auf jeden Fall was zum Anregen für die Organisation, für die Anbieter selbst. Ganz vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, und zwar Frau Alloff aus Kehl. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich. Und zwar geht es um meine Tochter, die möchte zu ihrem Vater nach Paris. Und ich wollte fragen, wie ich eine gute Schule für sie finde.
Also Sie wollen die Schule finden. Sie wollen jetzt nicht über eine Organisation nach Frankreich, also so wie wir jetzt AFS zum Beispiel heute haben oder wie Herr Eckstein auch Einblick geben kann, wie so ein Austausch organisiert werden kann, begleitet, sondern Sie suchen erstmal nur eine Schule. Also der.
Ja, genau. Also es ist privat, weil der Vater lebt in Paris, ist Franzose, aber ist ein bisschen unbeholfen. Die Franzosen machen das auch nicht so oft, solche Auslandsjahre. Und ich... mir geht es darum, eine gute Schule zu finden. in Paris.
Okay, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob wir das hier heute beantworten können. Ich frage mal in die Runde Herrn Eckstein und Herrn Pfafferoth, ob Sie da irgendwelche Empfehlungen haben, was jetzt mal so ganz grundsätzlich Schulen angeht. Also wenn man es auf eigene Faust organisieren möchte, Herr Eckstein, ist das möglich? Also wie geht man denn da vor?
Also innerhalb der EU ist natürlich vieles möglich, was sonst in der Welt nicht möglich ist. Auf der anderen Seite, und zumal wenn es dann dahin geht, dass ihr Nachwuchs zum Vater geht, dann ist ja auch ein Erwachsener, der da eine Betreuung vor Ort sicherstellen kann, vor Ort gegeben. Ich hoffe, so unbeholfen ist das dann nicht.
Ja, ja.
Eine Schule zu finden innerhalb der EU ist natürlich einfacher, zumal es gibt ja auch Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich, die so etwas im Grundsatz ermöglichen. Da gibt es nur keine Organisation, die dann neben den Austauschorganisationen sowas organisiert. Denn sie können sehr wohl einen ganz normalen, also in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, ganz normalen Schüleraustausch auch nach Frankreich machen. Und das Interesse daran ist in den letzten Jahren auch durchaus gestiegen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, weil Frankreich dann nicht nur geografisch näher ist. Eine Schule vor Ort zu finden, ich vermute fast, das müssen Sie vor Ort dann auch selber machen. Denn es wird kaum Schulen geben in Deutschland, die, also es käme ja nur die Schule Ihres Nachwuchses in Betracht, falls die eine Partnerschule in Paris kennt. Ne? Mhm. Denn die Chancen, da einen konkreten Kontakt herzustellen, die Schule dort muss ja auch damit einverstanden sein, einen Schüler aufzunehmen. Mhm. Das wird nicht ganz so trivial sein. Es soll ja dann hinterher auch gut funktionieren. Ne? Es gibt ein Austauschprogramm zwischen Deutschland und Frankreich, das nicht so, wie Sie das hier offensichtlich haben, aber das eine Halborganisation ermöglicht. Das heißt Brigitte Sauzet-Programm.
Das kenne ich.
Das bietet allerdings dann nur eine Kooperation, wenn Sie Schulen miteinander verheiraten.
Ja,
da gibt es staatliche Stellen, die dieses Verheiraten über die Schulen dann erleichtern. Mhm. Aber das sind Austauschprogramme, die nicht unbedingt nach Paris führen. Und die auf jeden Fall dann auf 3 Monate begrenzt sind.
Mhm. Aber wenn der Vater, sage ich mal, in Frankreich wohnt, wird es der wahrscheinlich auch über Bekannte in der Nachbarschaft Empfehlungen geben. Also so würde ich jetzt mal als Mutter ehrlicherweise auch vorgehen, dass man einfach Empfehlungen sich vor Ort dann holt. Also einfach mal in der Nachbarschaft fragt, wo sind eure Kinder? Welche Schule könnt ihr empfehlen? Vielleicht gibt es auch, ich weiß es nicht, eine deutschsprachige Schule oder ähnliches. Also ich glaube, da muss man tatsächlich auf eigene Faust ein bisschen suchen. Ich glaube, da können die Organisationen gar nicht so sehr weiterhelfen.
Okay.
Ja.
Okay. Also aber sie spricht auch schon Französisch, aber... Okay, ich probiere es dann einfach.
Ist da nochmal ein anderer Weg als der, den wir heute diskutieren? Wir sprechen über diesen Austausch, dass man in eine andere Familie kommt.
Ja, trotzdem, aber danke.
Ich hoffe, wir konnten trotzdem helfen.
Ja, danke schön. Okay,
danke Ihnen. Tschüss. Eine Frage wollte ich jetzt noch ganz kurz stellen, bevor wir gleich in die Nachrichten gehen. Und das war dieser Punkt, Herr Pfafferoth, ob man ein Schuljahr wiederholen muss, wenn man ins Ausland geht. Wie ist denn da jetzt im Moment die Situation?
Das ist tatsächlich auch sehr, sehr individuell. Ich kann von meiner Erfahrung sagen, ich habe damals, ich bin in Hamburg zur Schule gegangen auf einem Gymnasium und habe dort während der 10. Klasse mein Austauschjahr gemacht und bin dann direkt in die Oberstufe gegangen, ohne die 10. Klasse zu wiederholen und eben dann auch kein MSA zu schreiben. Das ist in der Regel sehr unterschiedlich, auch von Schule zu Schule. Da kann man nicht mal nach Bundesland genau sagen, wie es ist. Da müssen wir einfach empfehlen, die Schülerinnen und Schüler müssen direkt zur Schule gehen, da mit Leitungspersonen sprechen und dann eben schauen. Und dann ist es natürlich eine persönliche Entscheidung. Möchte ich mir einen Mehraufwand machen, indem ich in den ersten Monaten der Oberstufe, so war es bei mir, mehr Arbeit mache, um wieder reinzukommen? Oder möchte ich mir auch dieses Jahr gönnen, also ein zusätzliches, und sagen, mir ist das so wichtig, dieses Austauschjahr zu machen, dann wiederhole ich und gehe quasi ein Jahr zurück und mache dann mein Abitur.
Also es sind viele individuelle Entscheidungen, die man treffen muss, wenn es um das Thema Auslandsschuljahr geht. Fernweh, ein Auslandsschuljahr richtig planen, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Mein Name ist Britta Mersch und wir diskutieren mit Dr. Michael Eckstein von der Deutschen Stiftung Völkerverständigung, mit Emil Pfafferoth vom Anbieter AFS, mit Julia Rehberg, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hamburg, und mit Melina Schierenbeck, Schülerin, und ihrer Mutter Lydia Skripalle, die erzählen können, wie Familien den Schüleraustausch erleben und organisieren können. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht hat. Und wir begrüßen noch eine weitere Hörerin am Telefon. Birgit Wolf aus Bad Homburg hat sich gemeldet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre Frage zum Thema?
Frage habe ich keine. Ich habe eine Anmerkung oder einen Hinweis, der uns, denke ich, geholfen hätte, als unser Sohn 2015 hatte schon angefangen, sein Auslandsjahr zu planen, oder ich glaube, es war sogar 2014, also 2015 ist er in die USA abgereist, und unsere Erfahrung ist, es ist entweder hopp oder top, also, oder das ist mein Eindruck, also entweder das klappt super und man hat Glück mit der Austauschfamilie und hält teilweise ein Leben lang noch eine Verbindung, oder es geht halt total schief bei unserem Sohn und damit auch bei uns als Eltern war Zweiteres der Fall. Das war ja im Grunde, kann man schon sagen, eigentlich eine Katastrophe. Oder es war sehr, sehr schwierig und anstrengend.
Können Sie ein bisschen sagen, was genau passiert ist? Also ich meine, jetzt ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen natürlich, um ihn auch zu schützen. Aber ja, was waren denn die Probleme, die es gab?
Der Punkt war, dass schon sehr früh klar war, dass das mit der Familie überhaupt nicht klappt. Und dann kommt die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner vor Ort ins Boot. Und das ist auch der Hinweis, den ich geben möchte. Denn wir haben uns natürlich auch sehr genau informiert. Genau das, was die Mutter auch geschildert hat, hatten mehrere Anbieter, haben uns dann für einen entschieden. Aber am Ende des Tages, das ist mein Eindruck oder mein Fazit aus der ganzen Sache, ist der alles entscheidende Faktor der Ansprechpartner vor Ort, wenn es Probleme gibt. Und da hat man im Grunde wie so eine Art Blackbox. Man weiß nicht, wer der Ansprechpartner ist, wie qualifiziert diese Person ist. Bei uns war es halt so, dass es eine Frau war, die komplett überfordert war. Das war, denke ich, hat sie auch mal gesagt, ihr zweit-, dritt- oder viertjob. Und sie war aber maßgeblich dann dafür verantwortlich, mit unserem Sohn zusammen ja einfach das Problem vor Ort zu lösen. Und ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ist es denn gelöst worden? Also konnte es denn gelöst werden? Also gab es eine Lösung? Konnte er die Familie wechseln oder konnte er frühzeitig nach Hause oder musste er am Ende in der Familie bleiben, wo er sich nicht wohlgefühlt hat?
Ja, also das konnte teils, teils. Also das konnte zunächst gelöst werden, das Problem, aber es haben sich dann in der neuen Gastfamilie weitere Probleme ergeben. Das würde jetzt wirklich zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht war es bei uns auch Pech, dass wirklich alles zusammenkam. Aber für uns als Eltern war es dann eben so, dass er wollte eigentlich ein ganzes Jahr bleiben in den USA. Er war in Texas, dass wir als Eltern dann kurz vor Weihnachten die Reißleine ziehen mussten und ihn nach Hause geholt haben. Und ich finde das halt ein bisschen schwierig. Das war damals mein Eindruck, dass die Austauschorganisation als Eltern einen sehr fernhalten möchte. Und man wird immer vertröstet. Und aber es ist einfach, wenn die Person vor Ort dann das Ganze handeln muss, noch dazu mit einem 16-Jährigen, der dann in den USA ja schlichtweg gar nichts kann und darf, in diesen jungen Jahren ist das wirklich ein Problem.
Ja, absolut.
Und das hätte uns, glaube ich, damals sehr geholfen, wenn wir da vorher schon ein bisschen mehr gewusst hätten, da mehr den Fokus drauf zu legen. Oder ich denke, es ist hilfreich. Und ich muss dazu sagen, unser Sohn hat sein Auslandsjahr dann in Neuseeland fortgesetzt. Und da gab es dann einen Ansprechpartner direkt an dem College vor Ort und das war viel besser.
Okay, also das heißt, er hat dann doch noch die schöne Erfahrung gemacht. Also es war nicht für ihn, dass er sagt, oh Gott, Auslandsjahr nie wieder, sondern er hat dann doch noch in einem anderen Land gute Erfahrungen gemacht.
Er konnte in einem anderen Land dann weitermachen und studiert inzwischen und ist jetzt schon in seinem zweiten Auslandssemester. Also es ist jetzt nicht so, dass er seinen Fernweh, wie die Sendung ja auch heißt, verloren hätte. Aber es war damals einfach eine schwierige Erfahrung und für uns war es so, dass wir unseren zweiten Sohn deswegen eben nicht in ein schulisches Auslandsjahr geschickt haben.
Ich würde die Frage gerne auch nochmal in die Runde geben, zum Beispiel an Herrn Eckstein. Also gibt es da Möglichkeiten bei der Anbieterauswahl, dass man sagt, das ist uns total wichtig, dass es da Ansprechpartner vor Ort gibt, die auch qualifiziert sind, die auch auf die Sorgen von meinem Kind eingehen oder von uns als Familie? Also kann man das vorab klären oder ist es eigentlich Glückssache?
Das sollte man auf jeden Fall ansprechen, denn das ist eine der wesentlichen Aufgaben der Austauschorganisation. Ne? Ein Flugticket, wohin auch immer, schafft man zur Not auch ohne Organisation. Aber wichtig ist ja, dass man vorher ordentlich beraten und vorbereitet wird und dass die jungen Leute, wenn sie vor Ort eine Frage oder ein Problem haben, dann Hilfe haben. Und insofern wundert mich das, was Sie da erlebt haben, schon sehr. Und es macht auf jeden Fall Sinn zu fragen, wie und durch wen diese Betreuung vor Ort stattfindet. Dazu muss man wissen, dass es Institutionen, Austauschorganisationen gibt, die haben, zumal sie teilweise ja in weltweitem Verbund arbeiten, dann Institutionen in dem anderen Land, wo der Weg recht kurz ist. Es gibt andere Fälle, wo man im Prinzip nur von der einen Firma zur nächsten weitergegeben wird.
Okay.
Und dann ist die Frage, an welche Firma? In den USA zum Beispiel kann man das nachlesen und dann kann man schauen, ob man da glücklich ist. Ich würde auf jeden Fall den Anbieter fragen, wie das funktioniert und wer das wahrnimmt.
Frau Skripalla, haben Sie das gemacht bei Ihrer Tochter Melina, die in die USA gegangen ist? Also war das auch so ein Punkt, wo Sie sagen, wir brauchen auf jeden Fall auch jemanden, an den sie sich wenden kann? Also war das Thema vorab oder wird das erst akut, wenn das Kind dann wirklich vor Ort ist, wobei es bei ihr ja gut funktioniert hat?
Ja, also es wurde uns gesagt, dass jemand vor Ort ist, die sich auskennt und so, und dass Melina sich da auf jeden Fall dran wenden kann. Und Melina hatte ja auch erzählt, also sie ist auch so oder so mit der Frau zusammengekommen und die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Also Melina war ja also in ganz guten Händen. Das gewesen wäre, sie hatte sich um sie gekümmert, die Frau.
Okay, also nehmen wir mit, wichtig, sich darum zu kümmern und dann im Zweifelsfall auch wirklich die Hilfe zu suchen und als Eltern dann auch nochmal hartnäckig nachzuhaken, damit man dann eine Lösung für das Kind findet, wenn es in einer schwierigen Situation ist. Danke, Frau Wolf, dass Sie angerufen haben.
Sehr gerne. Dankeschön.
Herr Meinert, Sie haben noch weitere Fragen und Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Was ist denn dabei?
Ja, schließen wir da direkt an, wo wir waren, wenn es nicht so gut läuft. Und da haben wir hier eine E-Mail anonym, kann man verstehen. Das muss wohl doch recht drastisch gewesen sein. Mehr möchte ich da lieber jetzt nicht zitieren. Aber daraus ergibt sich natürlich die Frage, was ist, wenn Jungen und natürlich besonders auch Mädchen bedrängt werden. Wie werden die Jugendlichen darauf vorbereitet? Haben sie sozusagen eine absolute Notfallnummer für den Notnotfall in der Tasche, wo man dann auch deutlich vermitteln kann, Nein heißt Nein. Also wie werden Kinder, Jugendliche auf solche Situationen vorbereitet, die ja nicht oft vorkommen, aber man muss ja vorbereitet sein.
Herr Pfafferoth, gibt es das bei Ihnen? Also ist dieses unschöne Thema, sagen wir mal Missbrauch, auch bei Ihnen Thema vorab? Also man geht ja in eine Familie, man lebt sehr eng zusammen. Ist das Thema im Vorfeld?
Es ist ein ganz, ganz zentrales Thema auf unseren Vorbereitungsseminaren. Also die Schülerinnen und Schüler, die wir vorhin gehört haben, haben sich am Wochenende genau damit auseinandergesetzt. Da sprechen wir immer von Time to say no. Wir thematisieren das da ganz offen, sprechen da mit den Schülerinnen und Schülern drüber. Wir sprechen auch mit den Schülerinnen und Schülern, die hier nach Deutschland kommen, darüber, auf deren ersten Seminar. Und das ist das Gleiche auch, wenn, also als ich nach Italien gegangen bin, hatte ich auch so eine, so einen Workshop-Blog nochmal genau zu diesem Thema. Und das ist ein ganz großes Thema. Und die Notfallnummer, weil das gerade angesprochen wurde, die gibt es bei uns auch. Das heißt, wir haben ein 24/7, 365 Tage im Jahr erreichbares Telefon, eine Nummer, die immer mit einer hauptamtlichen Person besetzt ist und da kann man sich immer melden und wir probieren da zu sensibilisieren und die Schülerinnen und Schüler damit schon mal auseinanderzusetzen.
Frau Skripalla, haben Sie sich über sowas auch Gedanken gemacht, dass Ihrer Tochter wirklich dann etwas zustoßen könnte? Also gab es da auch Gespräche vorab in diese Richtung mit der Organisation, die Sie gewählt haben?
Also das war Thema. Haben Sie uns eigentlich dann?
Wir können leider, jetzt ist die Leitung schon wieder ein bisschen unstet. Können Sie noch mal ansetzen einmal?
Also wir haben über dieses Thema jetzt nicht gesprochen. Es war ja auch ein Vorbereitungsseminar, was ja nachher wegen Corona abgesagt wurde. Das lief dann ja online. Und da wurden ja viele Fragen geklärt. Und Minister da vielleicht noch mehr zu sagen, weil ich da jetzt nicht so intern, was da alles so besprochen wurde.
Okay, aber wir haben es im Grunde ja auch geklärt, Herr Pfafferoth hat was dazu gesagt, dass man darauf auf jeden Fall achten sollte. Herr Meinert, gibt es denn weitere?
Ja, das Geld, das spielt natürlich eine große Rolle und Ulrike Schmidt schreibt in einer E-Mail, ich empfehle nicht kommerzielle, non-commercial Organisationen, weil da das doch etwas preiswerter, billiger ist, besonders jetzt auch, was die USA angeht, die sehr teuer sind. Und zu den USA und den Preisen wurde noch am Telefon gesagt, ja, dass viele Gastfamilien schlicht und einfach auch auf das Geld angewiesen sind, was sie durch den Austauschschüler bekommen, weil die Einkommen in Amerika, gerade in den ländlichen Regionen, ja teilweise auch sehr, sehr gering sind. Also die sind darauf angewiesen und daraus stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie viel verdienen eigentlich denn die Vermittlerorganisationen?
Oh, Herr Eckstein, können Sie was dazu sagen, was die Familien bekommen, die ein Kind aufnehmen?
Also da scheint einiges durcheinander zu sein. Gerade bei dem klassischen USA-Programm bekommen die Familien gar nichts.
Mhm, okay.
Das ist gesetzlich in den USA verboten. In anderen Ländern und in anderen Programmen ist das durchaus so. Und da können Sie dann davon ausgehen, dass die laufenden Kosten, ich meine, also ein Kind mehr kostet ja auch ein bisschen mehr Geld, dann damit gedeckt werden. Reich werden die Leute da normalerweise nicht, wenn das dann hinterher 200, 300 oder auch 400 Euro im Monat sind. Und ob das Familien machen zum Gelderwerb, das weiß ich jetzt nicht, denn die Anzahl der Austauschschüler, die dann da wohnen, ist ja auch begrenzt.
Ja.
Also insofern, das sollte vielleicht nicht der Punkt sein. Und ob es da Unterschiede zwischen der Rechtsform der Anbieter gibt, also unsere Wahrnehmung ist nicht so.
Melina, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie das war, so mit der Gastfamilie, also wie die dich aufgenommen hat. Das ist natürlich auch immer jetzt nur ein Beispiel, aber was stand da im Vordergrund? Das Interesse auch an dir, auch mal ein Kind aus einem anderen Land kennenzulernen, die Chance zu ermöglichen, dann die USA kennenzulernen. Wie hast du das wahrgenommen?
Also bei mir war das so, dass vor allem meine Gastmutter das total cool fand und unbedingt halt einen Austauschschüler aufnehmen wollte. Und sie war auch befreundet mit der Frau, also meiner Kontaktperson von meiner Organisation. Deswegen hat sie da, war sie da auch immer so drin. Und die fand das total cool. Auch als ich da war, hat sie mich immer gefragt, ja, wie ist das denn in Deutschland? Und wir haben allgemein auch sehr oft darüber geredet, wie die Unterschiede sind. Und sie war allgemein sehr interessiert daran.
Okay, also ein Beispiel, wo es sehr gut gelaufen ist. Ne? Gibt natürlich die ganz unterschiedlichen Facetten und Bandbreiten. Wir haben noch eine Frage von Frau Gremmels aus der Nähe von Itzehoe. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre Frage?
Ja, also ich frage mich, wie so oft in den letzten anderthalb Jahren, da hat mein Kind nämlich die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen, ob sie sowas auch machen kann oder um es ein bisschen allgemeiner zu fassen, Kinder mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes, gibt es in den Programmen auch Familien, die solche Kinder aufnehmen, die eine Besonderheit haben?
Mhm. Herr Pfafferott, können Sie dazu was sagen? Also Diabetes ist ja dann in dem Fall, wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückkommen, dass man einfach sich Insulin spritzen muss, den Blutzucker beobachten muss etc. Also wird auf solche chronischen Krankheiten Rücksicht genommen? Ist das, kann man das vorab thematisieren? Werden da spezielle Familien ausgesucht? Wie geht man damit um?
Also man muss es vor allem vorher thematisieren. Wir haben für alle Schülerinnen und Schüler müssen so zum Arzt gehen und da auch ihre Angaben über den Gesundheitszustand machen. Und wir brauchen da alle Informationen, auch zum Beispiel, wenn eine psychotherapeutische Behandlung stattgefunden hat. Und gerade Diabetes, würde ich sagen, ist auf alle Fälle möglich. Wir brauchen da eben immer Informationen und auch die Schülerinnen und Schüler müssen immer schreiben, wie gehen sie selber damit um, und dann können wir da für einige Länder, also es gibt halt einige Länder, wo es dann sehr schwierig wird, vielleicht auch solche Personen zu platzieren, aber gerade bei Diabetes, denke ich, gäbe es auf jeden Fall Länder, in denen wir da Gastfamilien finden könnten. Ich würde die jetzt nicht als irgendwie besonders oder irgendwie in der Rückhand beschreiben, sondern die entscheiden sich einfach dazu, damit dann auch umzugehen und das als Teil dieser interkulturellen Erfahrung eben mit aufzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Aber dafür würde ich auf alle Fälle mehr Zeit einplanen und dann rechtzeitig damit beginnen und ganz frühzeitig das schon thematisieren.
Frau Gremmels, wie war das bei Ihnen? Ihr Kind plant das schon jetzt ganz konkret oder ist in der Überlegung?
Also es ist sehr frühzeitig, weil ich frage mich als Mutter, wir haben das erst seit anderthalb Jahren, diese Krankheit, wird mein Kind all diese Dinge auch tun können? Mein Kind ist erst 12, das heißt, es ist überhaupt noch nicht geplant, aber ich habe das früher ganz viel gemacht und natürlich denke ich einfach daran, wird sie einfach genauso ein normales Leben führen können. Und insofern hat mich das jetzt einfach interessiert.
Ja, okay.
Hört sich gut an.
Mhm. Also das wäre auch einfach die Empfehlung, glaube ich, die man mitnehmen kann jetzt, dass man sagt, einfach da sehr transparent mit umgehen und mit den Austauschorganisationen das besprechen. Ja. Ne? Genau.
Also das kann man ja auch nicht verheimlichen, das wäre ja lebensgefährlich.
Ja, absolut. Nein, also ich meine auch im Vorfeld meine ich, ne, dass das natürlich, klar, genau.
Aber das stimmt für mich ja optimistisch, dass sowas dann auch möglich ist.
Okay, dann ganz vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Nächste Frage ist nochmal nach den Preisen. Es gibt teure Länder, es gibt billigere Länder. Welche Länder sind generell günstiger, war eine Frage. Und damit in Zusammenhang nochmal die nicht kommerziellen Vermittler. Da schreibt Herr Laufermann, auch die Rotary Clubs vermitteln Schüler. Das ist dann nur ein Drittel so teuer wie bei anderen Anbietern, weil da eben auch sehr viel Engagement dahinter steckt. Und da werden sogar Länder wie Neuseeland, Australien angeboten. Also diese nicht kommerziellen Plattformen bieten auch sehr viel. Und generell vielleicht nochmal die Frage, welche Länder sind dann generell günstiger? Südamerika, Nordamerika oder vielleicht sind es sogar die Fernländer, die billiger sind, wenn man den richtigen Anbieter findet?
Herr Eckstein, können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, wenn man jetzt erstmal auf die Kosten schaut, wo man da fündig werden kann?
Wenn Sie unter dem Gesichtspunkt der Kosten gucken, dann gibt es Länder in Europa, die relativ preisgünstig sind und viele Ziele in Mittel- und Südamerika. Die meisten jungen Leute wollen in englischsprachige Länder. Da haben Sie das preisgünstigste Land, die USA. Wenn Sie das Programm wählen, das wir vorhin angesprochen hatten. Und gut, noch gehört, glaube ich, Irland dazu. Die Preise sind dort stark am Steigen, weil Irland immer mehr als Ziel in den Blick kommt. Die Länder, die bei vielen jungen Leuten sehr begehrt sind, und die Angebote, das sind so Kanada, Australien, Neuseeland, die gehören zu den sehr teuren.
Einfach, weil die Lebenshaltungskosten teurer sind, weil die Flüge teurer sind etc.? Oder nein, was ist da der Grund?
Nein, weil die ein Angebot machen, dass sie das als sehr wertvoll gilt und das wird dann auch zu solchen Preisen verkauft.
Und dann ist auch egal, welchen Anbieter ich wähle oder ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch noch eine große Spannbreite, was eben ja auch gefragt wurde, zwischen den Anbietern.
Ja, es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Anbietern, aber dass Neuseeland eines der teuersten Ziele ist, das ist bei jedem Anbieter so. Und der Hinweis auf sowas wie Rotary ist richtig, nur ist das nicht die Art von Langzeitaufenthalt in Schulen, wie wir sie hier heute besprechen.
Sondern was machen die?
Das funktioniert anders, weil die jungen Leute dann ja bei verschiedenen Familien während des Jahres unterwegs sind, nicht bei einer Familie, und dann auch einige andere Bedingungen gelten. Außerdem ist es nach meiner Kenntnis bei diesen Serviceclubs, das ist ja nicht nur Rotary so, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, so wie bei den Austauschorganisationen, möglichst genau zu sagen, was man haben will. Da muss man sich dann sehr überraschen lassen, nicht nur in Bezug auf die Frage, in welche Schule gehe ich, sondern auch in Bezug auf welches Land wird das denn.
Okay.
Es muss auch nicht immer das Land der ersten Wahl sein. Wir haben eine E-Mail von Helga Schumacher, die schreibt, dass ihr Kind dann in Honduras war, was eigentlich nur der fünfte Wunsch auf der Gesamtliste war. Trotzdem hat es sich nachher als sozusagen die Prime oder die allerbeste Wahl erwiesen. Also man muss da vielleicht auch etwas flexibel sein. Und einen noch ganz anderen Aspekt spricht ein Hochschullehrer an. Er sagt, wir reden jetzt hier immer nur über Abiturienten und auch Studenten. Die Handwerker, die werden oft vernachlässigt. Dabei lernt das Handwerk und gute Handwerker lernen durch Reisen und eben auch ins Ausland. Man kennt das von der von den Handwerkern, die auf die Walz gehen oder nee, Walz heißt. Entschuldigung. auf die Walz gehen. Also die Möglichkeiten für Auszubildende in der Lehre, nach der Lehre. Wer kann dazu kurz noch was sagen?
Okay, das ist ein ganz anderes Feld. Ich glaube, da kann man ganz viel zu sagen, auch was Studierende angeht. Aber Herr Eckstein, vielleicht können Sie ganz kurz auch noch mal darauf eingehen, was da möglich ist.
Das ist ein anderes, ganz anderes, ganz anderer Bereich. Die IHKs sind in den letzten Jahren immer mehr dabei und die Handwerkskammern, einen Austausch während der Ausbildung zu ermöglichen. Da gibt es auch Förderprogramme, übrigens auch Stipendien. Das ist dann eher so die Frage, dass man einen Kontakt von einem Tischlerbetrieb in der Nähe von Hamburg zu einem in Südengland findet. Und der zweite Punkt, der da ja indirekt angesprochen worden ist, es müssen nicht unbedingt Abiturienten sein. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, ein Schuljahr im Ausland auch zu machen, wenn man eine Realschule oder eine ähnliche Schule besucht hat. Das ist nur in diesen Schulen und bei diesen Schülern häufig nicht so bekannt, weswegen die Anzahl dieser Schüler leider relativ gering ist.
Und was mich auch gewundert hat, und da wollte ich Herrn Favorit noch mal fragen, man kann ja auch relativ jung starten. Also ich habe gesehen, in den Programmen teilweise geht es schon los mit 13 Jahren. Wann geht es bei Ihnen los?
Bei uns geht es ab 14 los. Das sind die jüngsten Programme, die wir, oder die jüngste Altersgrenze, die wir haben. Ich habe aber mal nochmal geschaut, in der Regel sollte man schon so 15, 15,5 ist ein gutes Alter, weil dann ist auch die Ländervielfalt deutlich größer. Also wir bieten nur sehr wenige Länder an, die unter dem Alter von 15 wirklich dann auch Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Deshalb empfehlen wir oder würde ich jetzt empfehlen, so 15, 15,5, 16, das ist ein sehr gutes Alter. Dann hat man eine sehr große Ländervielfalt und kann sich da frei entfalten.
Das heißt, sind denn alle Schulformen gleichermaßen vertreten? Also, oder sind es dann doch eher aufgrund der Struktur Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die mitmachen? Oder können letztlich alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen das machen? Also ich spreche jetzt mal, sagen wir mal, so auf Richtung Abschluss, ne? Schulabschluss und so weiter an.
Also es sind schon größtenteils Gymnasiastinnen, die bei uns im Programm sind. Wir haben aber zum Beispiel auch explizite Fördermöglichkeiten über Stipendien für Schülerinnen und Schüler, die eine nicht-gymnasiale Schulform besuchen. Und es gibt auch für viele Länder die Möglichkeit, zum Beispiel nach einem mittleren Schulabschluss dann dort ins Ausland zu gehen und dann eventuell danach, es ist ja ganz unabhängig, was man dann danach macht. Also die Möglichkeit gibt es. Häufig ist halt dann auch eine Grenze Abitur. Nach dem Abitur ist es bei uns sehr, sehr schwer. Mhm. Und dann irgendwann mit dem Alter, je älter, desto schwieriger.
Genau. Okay, alles klar. Jakob Kant wirbt noch dafür, dass auch mehr deutsche Familien Gastschüler aufnehmen. Da gibt es viel Bedarf, auch über die deutschen Schulen. Und Herr Kant schildert die Erfahrung, dass seine beiden Kinder mit in der 11. und 12. Klasse im Ausland waren und die jeweils dann deutsche als deutsche Familien Austauschschüler aufgenommen haben aus Amerika und auch aus Frankreich. Und dass das auch für die Familie sehr, sehr bereichernd war. Und auch der Fall, wo der Gastschüler aus Amerika kam und erst einen Crashkurs Deutsch machen musste, das lief trotzdem dann sehr gut, weil die Vorbereitung einfach gestimmt hat. Und es gibt eben Mails von deutschen Schulen, die sagen, wir suchen dringend Familien, die auch Schüler aus dem Ausland aufnehmen.
Frau Skripalle, wäre das was für Sie, dass Sie vielleicht auch, wo Melina jetzt im Ausland war, dass Sie vielleicht auch mal ein Gastkind aufnehmen für mehrere Monate?
Am Überlegen gewesen, auch ein bisschen investiert, aber das war jetzt.
Oh, wir können Sie leider nicht verstehen, das tut mir so leid, die Verbindung ist schon wieder. Vielleicht gebe ich es mal zu Melina. Melina, wäre das was für euch, dass ihr auch mal eine Gastschwester aufnimmt bei euch in die Familie?
Also wir hatten das auf jeden Fall vor. Also ich wollte das eigentlich sehr gerne haben. Aber da, also wir hatten uns auch, glaube ich, sogar beworben. Aber wegen Corona ist das dann auch nicht mehr zustande gekommen.
Okay, aber das kann ja noch kommen in den nächsten Jahren. Ja. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das war unser Marktplatz zum Thema Auslandsschuljahr. Ich danke allen, die sich an der Sendung beteiligt haben. Herr Eckstein, Herr Pfafferoth, Frau Rehberg, Frau Schiel, also Melina und Frau Skripalle. Ich bin Britta Mersch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihre Fragen und Anregungen, die Sie in der Sendung gestellt haben und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.